Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und glaubt mir, es fühlt sich gut an, wieder mal hier vorne stehen zu dürfen, nachdem man 11 Tage krank gelegen ist. Da freut man sich, wenn man wieder in die Normalität zurück kann. Ja, und ich freue mich, euch auch wieder mal eine Predigt bringen zu dürfen. Ist ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen länger her, habe ich gemerkt. Ja, und wie ihr mich kennt, heute habe ich euch mal wieder jemanden mitgebracht. Ich glaube, es wird euch nicht oder den Jüngeren nicht allzu schwer fallen, mir zu sagen, wer diese Person hier ist. Oh, ich höre sogar schon hier. Dwayne Johnson, ja, mein Vater weiß Bescheid. The Rock, eigentlich jemand, der im amerikanischen Wrestling erst bekannt geworden ist und dann irgendwann mal rübergeschwappt ist zur Schauspielerei. Ja, und Dwayne Johnson hat, normalerweise kennt man von ihm nur die knallharten Actionfilme oder auch ja, manche eher lustigen Filme. Aber Dwayne Johnson hat in seiner frühen Schauspielkarriere einen Film gedreht, der relativ ernsthaft ist. Er ist nicht so ganz bekannt, ich gebe euch trotzdem die Chance, falls jemand drauf kommen würde. Wie? Nein, das nicht. Er hat in dem Film Spiel auf Bewährung mitgespielt. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, Spiel auf Bewährung. Ja, um was geht es in diesem Film? In diesem Film geht es eigentlich um Football, American Football, eigentlich ein Sportfilm. Ja, aber es geht um American Football in gewissen schwierigeren Kreisen, denn es geht um American Football im Gefängnis. Ja, und Sean Porter, den spielt dann eben Dwayne Johnson, der spielt die Rolle des Bewährungshelfers, der jetzt aus einer Gruppe von Kriminellen, von Mördern und von Drogenabhängigen, da muss er jetzt eine Gruppe draus formen, mit denen er Football spielen kann. Ja, und als er da so reinkommt, der merkt er relativ schnell, ja, die Jungs, die sind wirklich auf einem heftigen Pflaster unterwegs gewesen bisher in ihrem Leben. Einige haben schon Morde begangen, andere sind in der Drogensucht drin, wieder andere neigen sehr zu gewalttätigen Aktionen. Und er merkt ganz schnell, die Jungs haben nicht wirklich viel Disziplin in ihrem Leben bisher kennengelernt. Und er sagt diesen Jungen relativ früh und deutlich, Jungs, wenn ihr eine Chance noch haben wollt, ins normale Leben zurückkehren zu können, dann müsst ihr euch meinen Worten unterordnen. Das, was ich euch sage, dem müsst ihr Folge leisten, sonst habt ihr keine Chance, ins normale Leben zurückzukehren. Die Bibelstelle, die ich mit euch heute betrachten möchte, die handelt eigentlich ja, so ziemlich auch von diesem Thema, nämlich von Unterordnung. Ich habe das Predigtthema heute genannt, Unterordnen unter Gottes Wort. Und wir werden dazu im Epheserbrief weiterlesen, Epheser 5, die Verse 22 bis 29. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe ja mit euch jetzt so systematisch den Epheserbrief durchgenommen. Wir kommen jetzt so langsam Richtung Ende hinten raus, sind also bald durch. Und heute haben wir eben die Verse aus Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Ja, und die Bibelkenner unter euch, die wissen vielleicht, das sind Verse, die sind nicht so einfach. Die gerade in heutiger Zeit, die sorgen wirklich für Diskussion und auch für Diskussion unter den Gemeinden. Wir lesen mal nur Vers 22 bis 23. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Ja. Ihr wisst, diese Verse, heutzutage würden die nicht draußen in der Welt auf sehr viel Zustimmung treffen. Heutzutage ist in dem heutigen Zeitgeist, da ist das Thema Emanzipation, die Frau muss sich emanzipieren, das ist ein ganz großes Thema heutzutage. Und da merken wir, dass diese Verse aus der Bibel da nicht wirklich Anklang finden. Und leider ist es auch immer wieder traurig mitzuerleben, wie stark diese Diskussion in der Gemeinde aufflammt oder in Gemeinden aufflammen kann. Ja, und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich hatte Paul mal vor ein paar Wochen noch so im Ohr, der hatte die Verse auch gehabt und der hat so einen Satz gesagt, der hat mich in der Vorbereitung so ein bisschen beschäftigt. Der hat gesagt, er findet es immer schade, dass nicht weitergelesen wird. Und ich habe mir gedacht, genau das möchte ich mit euch machen. Ich möchte mal mit euch weiterlesen. ja, nämlich Kapitel 5 und Kapitel 6. Aber keine Angst, wir lesen hier jetzt nicht ewig lang Kapitel 5 und 6, sondern ich habe euch die Verse in einer Übersicht rausgeschrieben, um die es mir geht. Und ihr werdet ihr merken, alle Verse sind irgendwie ähnlich. So, da haben wir erstmal Vers 22, den hatten wir gerade. Da kommt Vers 25 ein bisschen später. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann in 6 Vers 1, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. 6 Vers 4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht. 6 Vers 5, ihr Knechte gehorcht euren Herren. Und 6 Vers 9, ihr Herren tut dasselbe euren Dienern gegenüber. So, und da merkt ihr, das sind alles Verse, wo Gott an verschiedene Gruppen in der Gemeinde solche Anweisungen weitergibt. Ich habe es euch mal hier in so einer Tabelle übersichtlicher gestaltet. Also seht ihr die Gruppen einzeln, die genannt werden und dann eben auch die Aufgabe oder den Auftrag, den Gott an die Gruppen stellt. Ja, und wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen in eine Ordnung zu kriegen, dann merken wir, dass wir drei Gruppen haben, die eine untergeordnete Stellung einnehmen. Also hier Frau, Kinder und die Knechte. Und wir haben drei Gruppen, die eine übergeordnete Stellung einnehmen. Ja, die Herren, die Väter und auch die Männer. So, und was mir auffällt ist, jede Gruppe hat eine Aufgabe bekommen. Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe gestellt. Und ich sage auch im Voraus schon, jede Gruppe hat seine eigene Herausforderung. Man könnte auch formulieren, jede Aufgabe bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit sich. Ich habe hier nochmal diese Verse in der Übersicht genommen, weil es gibt auch etwas in der Diskussion, was mir immer wieder auffällt, was einfach nicht behandelt wird. Als gelte es dem Herrn, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ihr Kinder seid gehorsam in dem Herrn, ihr Väter zieht die Kinder auf in der Zucht des Herrn, ihr Knechte dient euren Herren, als gelte es Christus, und ihr Herren, ihr wisst, dass euer eigener Herr im Himmel ist. Was sehe ich in jedem einzelnen Vers? In jedem einzelnen Vers kommt Gott vor. In jedem Einzelnen. Und was mir deutlich wird, ist, sowohl bei der untergeordneten als auch bei der übergeordneten Stellung muss Gott im Fokus sein. Gott muss bei jeder Gruppe, egal welche Gruppe wir hier behandeln, Gott muss an erster Stelle stehen. Ich habe es mal so als ersten Punkt so formuliert, unterordnen bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht. Hier mal ein Vers aus Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich lebe für mich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was will ich damit sagen? Unterordnen bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht und dass die eigenen Interessen hinten anzustehen haben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So, wie ja, will ich euch das verdeutlichen? Ich habe eine Begebenheit von diesem jungen Mann hier, der heißt Johannes Calvin. Und wenn euch der Name Calvin etwas ins Gedächtnis ruft, das war der Mann, der eigentlich mit Luther zusammen die Reformation in Deutschland vorangetrieben hat. Und man könnte sagen, die beiden mit Zwingli noch zusammen als Dritten, die haben Europa und eigentlich die gesamte Welt so nachhaltig verändert wie sonst keiner zu jener Zeit. Und von Johannes Calvin, da gibt es eine Begebenheit, die fand ich doch sehr interessant. Es war nämlich so, er war noch in recht jungen Jahren, er war gerade mal 27 Jahre alt, aber er war schon ein recht aufstrebender Theologe, wo man gemerkt hat, oh, der ist ein schlauer Kopf und der wird mal ein richtig guter werden. Ja, und der war mal nicht unweit von hier auf der Durchreise und ist in der Nähe von Straßburg in eine Herberge gegangen, weil er sich eigentlich von seinem Studium erholen wollte. Er hat versucht, in seinem Buch weiterzuschreiben. Er wollte einfach ein bisschen auftanken, hat ein bisschen Inspiration gebraucht, und hat sich da in der Herberge dann einfach niedergelassen und wollte eigentlich allein und für sich sein. Es gab aber einen Pfarrer, der hat das mitbekommen. Der gute Mann hieß Farel und er hat diese Herberge aufgesucht und hat Johannes Calvin tatsächlich gefunden. Und er ist zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Calvin, es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich habe unglaublich große Probleme in meiner Gemeinde. Es ist Unordnung, wir haben da Schwierigkeiten und wir brauchen unbedingt jemanden, der uns so ein bisschen hilft und ein bisschen Weisung gibt. Und da wir viel Gutes von Ihnen gehört haben, wollten wir Sie bitten, ob Sie uns nicht in der Gemeinde besuchen könnten und uns helfen würden. Ja, und Calvin, der sagt so, seien Sie mir nicht böse, aber ich brauche echt ein bisschen Pause. Ich will eigentlich an meinem Buch weiterschreiben, ich bin hier eigentlich unterwegs, um selber auftanken zu können und nicht um Sachen zu vermitteln. Ich würde gern für mich wirklich meine Ruhe haben. Und der Farel lässt es aber nicht los und sagt, bitte wirklich, es brennt wirklich der Baum bei uns in der Gemeinde, ich brauche Sie wirklich, ich brauche einfach Ihre Hilfe. Und Calvin sagt, nee, ich will einfach nicht, ich brauche wirklich meine Ruhe, ich will einfach nicht, ich will nicht. Und Farel versucht es ein drittes Mal und wieder kommt die Antwort, nein, ich will nicht, nein, ich will nicht. Und mit einem Mal kommt über Farel so eine Inbrunst und er sagt zu ihm folgenden Satz, in recht harschen Worten, um deine Ruhe und um deine Lieblingsarbeiten bist du besorgt, so verkünde ich dir im Namen Gottes, des Allmächtigen, dessen Gebot du trotzest, auf deinem Tun wird kein Segen ruhen, so verdamme Gott deine Ruhe, so verdamme Gott deine Arbeit. Heftige Worte. Heftige Worte. Und wenn ihr euch mit dem Mittelalter oder mit der Zeit so auseinandersetzt so ein bisschen, dann werdet ihr immer merken, Luther hat auch in ähnlicher Weise immer recht heftig gesprochen. Das war damals einfach so der Slang, könnte man sagen. Und Calvin steht völlig verdutzt da und hört das. Und er merkt auf einmal, hier redet nicht ein Pfarrer zu mir. Hier redet Gott selbst zu mir. Und er bekommt so Angst und sagt, Herr Farel, verzeihen Sie mir, ich werde sofort kommen und ich werde Ihnen sofort helfen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe, ich werde Ihnen sofort helfen. Vergessen Sie das, was ich vorher gesagt habe, ich werde Ihnen helfen. Und er ist hingegangen, hat in der Gemeinde geholfen, hat auch wirklich helfen können. Und im Nachhinein hat Calvin, als er über sein Leben so reflektiert hat, hat er gesagt, diese Begebenheit war unfassbar wichtig für sein Leben. Er selber hat an diesem Tag erkannt und hat für sich so ein Lebensmotto formuliert und das ist dieser Satz, ich weiß, dass ich nicht mehr Meister meiner selbst bin, ich bringe mein Herz dem Herrn zum Opfer dar. Nachdem ich meine Seele bezwungen und gebunden habe, unterwerfe ich sie ihm allein. Ja, auch hier merkt man wieder, es ist typisch für diese Zeit, dass alles ein bisschen mit Inbrunst irgendwie formuliert. Aber ich finde, bei ihm wird deutlich, er hat verstanden, dass Unterordnen bedeutet, ich stehe nicht mehr an erster Stelle. Wenn Gott ruft und verlangt, dann habe ich dem Folge zu leisten. Dann stehen nicht mehr meine Interessen im Vordergrund, sondern Gottes Wille. Unterordnen bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht und die eigenen Interessen hinten anstehen. Und das gilt nicht nur für die Frauen. Das gilt vor allem auch für uns Männer. Ja. Ich möchte mal ein bisschen weitergehen mit euch, beziehungsweise wir bleiben eigentlich bei diesem Vers. Und nachdem wir jetzt so eine Übersicht uns mal angeguckt haben, schauen wir uns mal diesen Vers an, der ja heutzutage so schwierig zu verdauen ist. Lesen wir nochmal, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ja, ich muss sagen, in der Vorbereitung dachte ich mir, ich habe lange überlegt, ob ich den Text überhaupt machen soll. Es hat ganz einfach damit zu tun, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Frau, ich weiß nicht, was ich euch zu dem Thema sagen soll. Also ich fühle mich hier nicht als Experten oder jemand, der Ahnung davon hätte. Also, was tut jemand wie ich? Er liest Kommentare und guckt, was andere schreiben, die mehr Ahnung haben. Und da habe ich was gefunden, das hat mir doch sehr gefallen. Zunächst, uns fällt auf, Paulus verweist hier mit der Unterordnung auf ein höheres Prinzip. Ja, also wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, da merken wir, er verweist auf Christus hin und dass da dieses Prinzip schon zugrunde liegt. Und dann habe ich hier den Kommentar von William MacDonald gefunden. Er schreibt, dieses Prinzip ist dermaßen grundlegend, dass es sich sogar bei Gott findet. Ja, 1. Korinther 11, Vers 3 ist das. Ich will aber, dass ihr wisst, dass das Christus Haupt Gott ist. Und dieses selbe Prinzip, das gilt auch für die Familie. Es muss ein Haupt geben und dem Haupt müssen die Betreffenden gehorchen. Gott hat es so angeordnet, dass dem Mann die Stellung als Haupt gegeben ist. So, bis hierhin, das ist ein Kommentar, wo man denkt, ja, das kennen wir von den Diskussionen her, ist nichts Neues. Aber was mir gefällt, ist das, was er jetzt schreibt. Unterordnung bedeutet niemals Unterlegenheit bzw. Stellungsminderung. Obwohl sich der Herr Jesus Gott dem Vater unterordnet, berührt dies auf keinerlei Weise seine Stellungsgleichheit mit dem Vater. Auch die Frau nimmt gegenüber dem Mann nicht die Stellung der Unterlegenen ein. In vielem kann sie ihm sogar überlegen sein. In der Hingabe, in Freundlichkeit, im Fleiß und im tapferen Erdulden. Und ja, wir Männer müssen sagen, also in vielen Dingen glaube ich wirklich, dass ihr da uns bei weitem überlegen seid. Für mich hat das ganze Thema mit einer gewissen Frage zu tun. Und das hat nicht nur mit dem Thema jetzt Unterordnung der Frau zu tun, sondern wir lesen hier von einem Thema, was uns schwer liegt und was uns irgendwie Unbehagen hervorruft, ja, weil es dem Zeitgeist so widerspricht. Und ich habe für mich entdeckt, es gibt manchmal Situationen, da wirst du vielleicht an ganz anderen Stellen der Bibel Schwierigkeiten haben. Und ich habe auch meine Schwierigkeiten an gewissen Stellen, wo ich merke, okay, da fällt es mir schwierig, Gott auf Gottes Wort jetzt zu hören und das so hinzunehmen, wie er es formuliert. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich solchen Fragen begegne, wo es einfach schwierig ist, dass wir das verarbeiten können, dann müssen wir uns die Frage stellen, vertraue ich Gott, wenn er mich vor herausfordernde Aufgaben durch sein Wort stellt? Vertraue ich Gott, dass er es gut meint, auch wenn es uns schwerfällt, das zu glauben, was wir da lesen? Ich habe es mal als zweiten Punkt so formuliert: Unterordnen bedeutet, Gott sein Vertrauen auszudrücken. Gott zu sagen, Herr, okay, du verlangst das von mir und ich vertraue darauf, dass du was Gutes daraus machst. Ich habe hier Psalm 37, die Verse 5 bis 7 mal noch gefunden, die fand ich sehr passend. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Vertraue still auf den Herrn und harre auf ihn. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir Bibelstellen haben, die uns wirklich schwierig fallen. Vertraue auf den Herrn und schau mal, was er daraus macht. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden, die mich wirklich unglaublich beeindruckt. Also bis jetzt muss ich... Ja, also ich bin einfach beeindruckt von der Geschichte. Die wird erzählt von Ernst Modersohn. Wir hatten den erst in Kirchengeschichte bei uns in der Jugend durchgenommen. Ernst Modersohn war ein Evangelist in den Jahren 1900, 1910, 1920. Und er war sehr bekannt auch in den Bars und in den Kneipen. Und weil er evangelisiert hat und er hat so erfolgreich evangelisiert, dass selbst am Stammtisch wurde über diese Evangelisation gesprochen. Und Ernst Modersohn berichtet von einer Begebenheit, die eine gläubige Frau ihm weitergegeben hat. Und diese Frau hat folgende Geschichte erzählt. Sie berichtet, in einer Nacht sitzt ihr Mann, der nicht gläubig ist, mit seinen Freunden am Stammtisch und wie es üblich war, jeden Tag haben sie sich da immer getroffen und bis tief in die Nacht haben sie sich volllaufen lassen. Getrunken ohne Ende, diskutiert über alles und auch an diesem einen Abend war es so, die haben sich wieder voll betrunken. Sie reden und quatschen miteinander und sie kommen irgendwann auf das Thema Frauen zu sprechen. Und nicht nur irgendwelche Frauen, sondern die eigenen Ehefrauen. Und der erste fängt an und sagt, ach, meine Ehefrau, die ist so nervig. Der zweite spricht, ja, bei mir auch, ey, Katastrophe, das ist echt unerträglich mit der. Und ja, und meine, die horcht nicht, sondern die meckert nur den ganzen Tag, kommt der dritte rein. Und die ganze Gruppe fängt nur an zu lästern über die Ehefrauen, über die eigenen Ehefrauen. Nur ein einziger sitzt da und sagt kein Wort. Und das ist der Ehemann der gläubigen Frau. Und die Jungs sitzen da und lästern, bis ihnen auffällt, der Kollege sagt ja gar nichts. Und dann spricht der eine ihn an und fragt, hey, was sagst du denn dazu? Du bist doch sonst eigentlich so gesprächig, wieso sagst du nichts zu dem Thema? Und er sitzt da und sagt, wisst ihr, ich kann nichts Schlechtes über meine Frau sagen. Und dann sagen die mir, ach, du erzählst doch nur. Und er sagt, nee, ist wirklich so, ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Ach, hör doch auf. Ist deine nicht nervig oder beschwert sich den ganzen Tag oder meckert an dir rum? Oder nein, überhaupt nichts, gar nichts. Und dann sagen die, also was ist denn das für eine Ehefrau? Und er sagt, die ist eigentlich voll gut. Also wenn ich jetzt nach Hause gehen würde und sagen würde, koch mir was, sie würde sofort was kochen. Und die Männer fangen an zu lachen und sagen, als ob, so ein Quatsch, niemals würde sie das machen. Und er sagt, doch, wisst ihr was? Wir wetten drum. Wir gehen jetzt alle nach Hause zu mir und ich wette mit euch, meine Frau wird das zubereiten, was ich ihr auftrage. Und die Männer fangen an zu lachen und denken sich, so ein Quatsch. Und sie sagen, nee, komm, wir machen das. Wir wollen das sehen, wir machen das. Wette abgeschlossen, okay, der ganze Trupp zieht los aus der Bar. Ab nach Hause zu dem Mann. Es ist tief in der Nacht, die Frau schläft schon tief und fest. Der Mann stolpert rein mit seinen komischen Kollegen, alle betrunken. Er geht zum Schlafzimmer, weckt seine Frau und sagt, Frau, steh auf, wir haben Gäste, mach uns einen Kaffee, wir brauchen das jetzt. Die Männer stehen unten und warten gespannt und denken, okay, jetzt wird gleich ein Riesenanschiss kommen. Jetzt wird gemeckert, jetzt wird richtig rumgezetert, jetzt kommt alles Mögliche. Es kommt gar nichts, nichts, kein Wort. Die Männer glauben es nicht und setzen sich schon an den Tisch und sagen, was ist denn hier los? Ohne dass ein Wort fällt, die Frau geht in die Küche, fängt an, Kaffee zu machen. Es fällt kein Wort, die Frau hat den Kaffee fertig, sie serviert den Kaffee den Jungs. Die sind völlig verdutzt und trinken davon und sie werden langsam nüchterner. Und die Frau fragt noch, ja, wollt ihr noch irgendwas? Und die fragen, sag mal, wie können Sie sowas machen? Das ist doch unmöglich. Und die Frau antwortet, weil mein Herr und Gott, er verlangt es von mir. Wissen Sie, ich sehe meinen Ehemann hier und er tut sein Bestes, um sein Leben zu ruinieren. Und ich weiß, er hat nur dieses eine Leben, denn seine Ewigkeit wird er in der Hölle verbringen. Und da will ich das Nötigste tun, dass er wenigstens hier ein so angenehmes Leben wie möglich hat. Und die Männer sind so verdutzt und gehen raus. Und der Ehemann steht nur noch da und fragt, sag mal, ist dir mein Seelenheil wirklich so wichtig? Und unter Tränen sagt sie, ja, ist es. Und der Mann fängt auch an zu weinen und versteht das erste Mal etwas. Und in der Nacht hat dieser Ehemann sein Leben Jesus übergeben. Da muss man eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen. Warum ist dieser Mann zum Glauben gekommen? Weil diese Frau vertraut hat auf Gott, wenn Gott von ihr verlangt, sich ihrem Mann unterzuordnen. Unterordnen bedeutet, Gott sein Vertrauen auszudrücken, so wird er handeln zu seiner Zeit. Ja, ich möchte noch ein bisschen weitergehen und keine Angst, ihr Männer, ich habe euch nicht vergessen. Denn jetzt kommen wir dran. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. So, hier sehen wir, die Liste an die Männer ist deutlich länger. Da wird ein bisschen mehr weitergegeben. Ich finde, was Paulus hier deutlich macht durch diese Worte, und das möchte ich als dritten Punkt festhalten, unterordnen bedeutet zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Ja, nicht vergessen, auch wir Männer, wir sind untergeordnet unter dem, was Gott an uns stellt. Und das ist das, was Gott an uns fordert, und dem sind wir Männer untergeordnet. Wir haben zu lieben, und zwar so, wie Jesus uns geliebt hat. Ich habe die Verse, in den Versen sehen wir auch wieder, Christus wird wieder als ein Beispiel, als vorgebendes Beispiel aufgeführt. Ich habe es hier nochmal so in der Übersicht aufgeteilt. Nochmal hier, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn man das so zusammenfasst, würde ich sagen, hier als erstes wird beschrieben, was hat denn Jesus getan? Und da wird die aufopfernde Liebe beschrieben in seiner Handlung. Als zweites, damit er sie heilige, das ist der Beweggrund, ja, damit die Gemeinde geheiligt und gereinigt wird. Darum hat Jesus das gemacht. Und als drittes, da wird die Folge oder die Auswirkung beschrieben, das ist eine Gemeinde, die im tadellosen Zustand ist. Ja, also dieses Beispiel, Jesus, Gemeinde, Jesus hat aufopfernd geliebt, damit die Gemeinde heilig wird, und die Auswirkung ist, die Gemeinde ist im tadellosen und perfekten Zustand. So, und jetzt, ihr Männer, genauso sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Und jetzt stelle ich eine Frage, die wirklich unangenehm wird. Liebst du deine Frau so, dass sie sich im perfekten und tadellosen Zustand fühlt? Liebst du deine Frau so? Und die Frage ist unangenehm, weil ich weiß, wie Frauen oftmals dahin tendieren, an sich selbst rumzumäkeln. Was sagt das über unsere Liebe aus, von uns Männern? Lieben wir unsere Frau so, dass die sich im perfekten Zustand fühlen? Lieben wir Männer unsere Frauen so, dass man von einem tadellosen Zustand sprechen kann? So, und jetzt merkt ihr, jetzt finde ich, sind wir beim Kern der Diskussion angekommen. Ich habe vorhin gesagt, jede Stellung hat ihre Herausforderung und ihre Tücken. Und mit der Frage müssen wir Männer uns rumschlagen. Und ich weiß nicht, wie ihr das bewerten würdet, aber das ist wirklich eine richtig schwere Aufgabe, vor der wir Männer stehen. Unterordnen bedeutet zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das mit voller Hingabe. Ich habe zum Abschluss einen Bericht von einem Mann, einem Generalgouverneur in Amerika. Wardour hieß der gute Mann. Das ist nicht das Bild von ihm, ich habe kein Bild von ihm gefunden, deswegen muss ich einen nehmen aus der vergleichbaren Zeit ungefähr. Aber in ähnlicher Weise wird auch er ausgesehen haben. Von diesem General Wardour wird berichtet, er war ein sehr erfolgreicher Kriegsherr, hat in drei Kriegen mitgekämpft, hat gute Dienste geleistet, war sehr erfolgreich in seinem Leben, wurde dann langsam älter mit seiner Frau, und es passierte, dass seine Frau dann schwer krank wurde. Und sie haben versucht, in den Süden des Landes zu ziehen, wo es einfach ein bisschen wärmer ist, in der Hoffnung, dass es vielleicht mit der Krankheit besser wird. Aber es war nicht so. Und eines Tages klopft es an der Tür. Wardour macht die Tür auf und es stellen sich Männer vom Gesundheitsamt vor und sie sagen, ja, Herr General, wir sind von der Gesundheitsbehörde. Wir müssen leider aufgrund der Meldung Ihres Arztes dem Verdacht nachgehen, dass Ihre Frau einen schweren Aussatz hat. Und der schwere Aussatz ist gefährlich für die gesamte Umgebung und für die Bevölkerung, und wir müssen sie eigentlich aussondieren und separat setzen und sie ja völlig isolieren von der Gesellschaft. Und General Wardour fängt an zu zittern und bekommt Angst und wird ganz aufgelöst und sagt, ich habe befürchtet, dass dieser Tag kommt. Ich habe es befürchtet und jetzt ist der Tag da. Ich muss Ihnen sagen, auch ich habe den Aussatz und ich will dann mit meiner Frau gehen. Und die Behörden sagen, oh, die haben auch den Aussatz, ja, dann müssen wir sie jetzt dringend untersuchen. Die schleppen den mit zum Arzt, der lässt sich vom Arzt untersuchen. Die Ergebnisse liegen vor. Ein paar Tage später kommt die Gesundheitsbehörde wieder vorbei, klopft an und sagt, ja, Herr General, wir müssen Ihnen sagen, wir haben festgestellt, Sie haben gar keinen Aussatz. Und es tut uns leid, so weh es uns tut, aber wir müssen Ihre Frau, wir müssen die Frau jetzt wirklich in Isolation bringen, weil es ist wirklich eine, ja, eine große Bedrohung für die gesamte Gesellschaft um sie herum. Und dann hat dieser Wardorf folgende Sätze gesagt. Entschuldigung, ausgemacht. Ja. Da sprang der Held dreier Kriege wieder auf, schlang seine Arme um seine Frau und sagte, meine Herren, Sie mögen das tun, aber solange ich bei Kräften bin und solange ich Geld habe, will ich an Ihre Seite wandern. Und wenn ich zum Gehen zu schwach bin, so will ich auf meinen Händen kriechen, Händen und Knien kriechen. Ich nahm sie, als sie eine blühende Braut war, und ich versprach sie, in guten wie in bösen Tagen mein zu nennen. Ich habe sie lieb und will nicht, dass sie sie von mir nehmen, solange noch eine Anstrengung meinerseits sie an meiner Seite zu halten vermag. Ich finde es ziemlich beeindruckend, was dieser Mann hier sagt über seine Frau. Was er eigentlich ausdrückt, ist, er sagt, ich bin bereit, mit meiner Frau in den Tod zu gehen. Ja. Wenn dieser Aussatz tödlich ist, ihm ist es egal. Dann nimmt er die Gefahr auf sich, auch diesen Aussatz zu erleiden, würde es auch auf sich nehmen, in völliger Isolation mit seiner Frau alleine sterben zu müssen. Ihm ist es das wert, weil er seine Frau so sehr liebt. Und ich finde, das gibt so ein Beispiel, ja, annähernd, wie sehr wir als Männer dazu aufgefordert werden, unsere Frauen zu lieben. Unterordnen bedeutet zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, und das mit voller Hingabe. Ich möchte zum Abschluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, unterordnen bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht und die eigenen Interessen hinten anzustehen haben. Wir haben als zweites festgehalten, unterordnen bedeutet, Gott sein Vertrauen auszudrücken, so wird er handeln zu seiner Zeit. Und als drittes, unterordnen bedeutet zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, und das mit voller Hingabe. Amen.